Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen, heute mit Klaus Pilger im Studio. Guten Tag. Habe ich erstmal den Plot, dann ist das Schreiben wie eine Kutschenfahrt im Sonnenschein. Dieser schöne Satz stammt von der Drehbuchautorin Annette Hess. Das klingt locker leicht, aber die Einblicke ins Drehbuchschreiben, die wir mit ihr in dieser Sendung gewinnen werden, zeigen auch andere Facetten. Annette Hess gehört zu den erfolgreichsten deutschen Drehbuchautoren, Autorinnen und ist somit eine Ausnahmeerscheinung in einem männerdominierten Beruf. Sie schuf unter anderem die ARD-Serie Weißensee, den ZDF-Dreiteiler Kudamm 56 und den Kinofilm Was nützt die Liebe in Gedanken. Sie hat szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin studiert und ist für ihre Arbeit unter anderem mit dem Grimme-Preis und mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Annette Hess, schön, dass Sie da sind bei den Zwischentönen.
Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Hess, vor nicht allzu langer Zeit waren Sie 5 Wochen auf der schwedischen Insel Färö und durften im früheren Haus des großen Filmemachers Ingmar Bergman leben und auch an seinem alten Schreibtisch arbeiten. Wie sah der aus, der Schreibtisch?
Sehr spartanisch. Also wer die Filme von Ingmar Bergman kennt, kann sich ungefähr vorstellen, wie seine Inneneinrichtung ist. Also kein Luxus, keine Schnörkel, also die bisschen Ikea-Stil natürlich, skandinavischer Stil. Und der Tisch ist Kiefer, lackierte Kiefer mit einer Schublade.
War der Schreibtisch eher inspirierend oder eher lähmend?
Er war beängstigend natürlich, respekteinflößend. Es ist so, dass in dem ehemaligen Wohnhaus, es gibt viele Häuser drumherum, in denen man dann schlafen kann. Also schlafen darf man nicht in seinem Wohnhaus. Das ist das Arbeitshaus, die Bibliothek steht zur Verfügung und es sind immer mehrere Stipendiaten da aus aller Welt, aus allen künstlerischen Sparten. Und ich bin immer um diesen Schreibtisch rumgeschlichen und habe gedacht, ich kann mich da nicht hinsetzen und da nicht schreiben. Und eines Morgens kam ich in dieses Haus rein und da saß da ein brasilianischer Komponist an diesem Schreibtisch mit einer Cola-Dose neben sich auf diesem Schreibtisch. Da habe ich gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch. Dann habe ich mich eben am nächsten Tag mit meinem Laptop da hingesetzt und hatte aber neben dem Schreibtisch lag sein Stock, den er benutzt hat zum Schluss. Und der lag da wirklich wie eine Drohung. Also dass ich immer dachte, wenn ich jetzt nicht ordentlich schreibe und das hier nicht künstlerisch wird, dann kriege ich einen Schlag in den Nacken.
Aber irgendwann ging es, dann konnten
ja,
Sie da auch schreiben.
Ja, ja.
Ingmar Bergman, der hat Szenen einer Ehe gemacht, Das Schweigen, Das siebte Siegel, das sind große Filme von ihm. Ist ein Idol für Sie, ein Vorbild?
Extremes Vorbild. Also schon immer, also seit ich den ersten Film von ihm gesehen habe, Fanny und Alexander, da war ich ungefähr 15, der ja sehr mainstreamig ist, also der ist ja zugänglich, der Film. Und dann habe ich mich so an seine weiteren Werke rangetastet. Und für mich, also zusammengefasst, was ich wahnsinnig bewundere und wo er Vorbild ist, dass er immer an die Schmerzgrenze geht und über diese Grenzen hinaus. Also er hat vor nichts Angst bei seinen Figuren, was die tun könnten, was die einander tun, was sie einander sagen. Und da kenne ich keinen Künstler eigentlich, der so radikal im Alltäglichen, es sind ja keine irgendwelche Future-Geschichten oder so, es ist ja wirklich Alltag, den er erzählt von Menschen wie du und ich, aber da geht er wirklich an die emotionalen Schmerzgrenzen und darüber hinaus.
Ans Existenzielle?
Ja, sicher. Also an die Angst vor dem Tod, die Angst vor einem Gott, der nicht zu einem spricht oder gibt es überhaupt einen Gott, die Angst, Menschen zu verlieren, Kinder zu verlieren, Verantwortung, Schuld, also die ganz großen Themen. Und ich finde ihn übrigens auch komisch. Also ich finde auch, dass er Humor hat und dass also viele verbinden ihn ja wirklich nur mit so einem düsteren, protestantischen, selbstquälerischen Geist. Und ich lese sehr viel Humor auch darin, also Augenzwinkern.
Aber Komödien in dem Sinne gibt es nicht von Ingmar Bergman?
Doch, natürlich, ja. Abend der Frauen oder auch in Fanny und Alexander kann ich nur eine Szene zitieren. Die feiern ja Weihnachten, die Familie, und dann sieht man die wie ein Gemälde und es wird die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Sehr getragen, die Kamera geht zurück und dann gibt es einen Schnitt. Und dann sieht man die Kinder mit dem furzenden Onkel im Treppenhaus, der eben die Treppe immer rauf und runter dann richtig einfahren lässt. Und es ist eben original so aneinander montiert, also diese Lebensfreude gegenüber dem Protestantischen, das ist auch da drin.
Ein alter Professor reist im Auto von Stockholm in die Stadt Lund zu seinem 50-jährigen Promotionsjubiläum, begleitet von seiner Schwiegertochter. Auf der Fahrt wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert, versinkt in Träume und Erinnerungen. Das ist die Rahmenhandlung von Wilde Erdbeeren. 1957 hat Ingmar Bergman den gedreht. Das soll ihr Lieblingsfilm sein, habe ich gelesen. Stimmt das?
Ja, das ist wahr.
Wieso?
Ja, es ist ja sowieso immer schwer, sagen wir, deinen Lieblingsfilm und dann hat man, weiß ich nicht, 20. Und aber wenn ich einen wählen müsste, wäre es der, ja, weil er für mich unglaublich romantisch ist. Also diese Reise, die schwedische Landschaft, er hat eine sehr schöne, zarte Cello-Musik. Es ist ein sehr liebevoll behandeltes Lebensthema, also dieser alte Herr, der da so merkt, was er für Fehler gemacht hat, an welchen Stellen. Dann gibt es ein junges Trio, Bibi Andersson spielt die junge Frau mit zwei Jungs und die nehmen sie per Anhalter dann mit in diesem Auto. Also es ist auch eine schöne Mischung an Figuren, die sich da gegenüberstehen und er hat eine Leichtigkeit. Also es ist ein Sommerfilm, es regnet zwar auch manchmal und natürlich sind die Themen auch hart, die abgehandelt werden und es gibt auch eine Trennung und es ist im Grunde sind in diesem Film eigentlich alle Themen von Bergman auch drin. Also Szenen einer Ehe ist drin und dieser Kampf, gibt es Gott, gibt es ihn nicht, ist drin bei den jungen Leuten und ja.
Einsamkeit, Familienkrieg.
Ja.
Dann wechseln wir jetzt radikal von der skandinavischen Sommerlandschaft in die norddeutsche Sommerlandschaft. Sie sind geboren worden 1967 in der Nähe von Hannover. Nein, Sie sind in Hannover geboren und sind aufgewachsen in einem Dorf in der Nähe. Was war das für ein Dorf? Wie war da das Szenenbild?
Also ein ganz typisches Dorf der Mit-70er, nämlich der alte Dorfkern, Bauernhöfe, natürlich eine Kirche, also es waren so 1000 Einwohner. Und dann die zwei, drei neuen Siedlungen, die sich so bildeten, also wo die Städter dann bauten und wie meine Eltern eben auch. Helsdorf hatte aber noch eine Eigenheit, weil da eine sehr große Kaserne in der Nähe ist, Kaserne Ludmersen. Und ich bin also aufgewachsen in der Idylle des Landes, dass da ab und zu Manöver waren und so Panzergeräusche und bababababam, wenn wir auf der Terrasse saßen, also nicht oft. Und so als Kind findet man das ja dann normal. Und ansonsten ja Dorf, einfach richtig Kuhdorf mit Misthaufen mittendrin und dann drumherum diese Siedlung.
Klingt nach behüteter westdeutscher 70er-Jahre-Kindheit mit Pippi Langstrumpf-Appeal plus Capri-Sonne.
Das war es dann wiederum nicht, also weil das auch die Zeit des Punks und des Widerstandes und Revolution gegen die Eltern war und jedenfalls habe ich massiv rebelliert. Ich hatte grüne Haare, kurz geschorene grüne Haare und war bekannt im Dorf. Also meine Eltern wurden
als renitente Person.
Natürlich, meine Eltern wurden immer angesprochen, was ist denn mit eurer Tochter los und so, warum macht die sich denn so hässlich? Und dann gab es eben eine Dorfdisco, Frankos Disco, die gibt es auch immer noch. Und die war einer der größten Drogenumschlagsplätze Norddeutschlands. Also Heroin war da gang und gäbe. Und ich weiß es selber, also aus meiner Clique und weiterem Umfeld, da war man noch relativ experimentierfreudig. Also es gab auch so Tabletten, die man dann, wo wir dann in die Apotheke gegangen sind, gesagt haben, das ist für Oma, so ein Kreislaufmittel. Ephedrin wurde dann verboten. Und also das war von daher nicht, war aufregend, aber idyllisch kann man es jetzt nicht so nennen. Nee.
Also die wilde Dorfjugend, ja, zu der haben Sie gehört oder hat auch mal die große Stadt Hannover gelockt?
Ja, das war natürlich dann immer der Ausflug, den man machte und dann gab es in Hannover auch eine coole Disco, das Bad, wo man dann noch nachts hingefahren ist über die Landstraßen. Wir hatten so einen riesen Mercedes, da waren wir dann immer zu acht in diesem Auto drin. Also würde ich meinen Töchtern heute niemals erlauben.
Sie leben jetzt immer noch auf dem Lande oder besser wieder, haben zwischendurch in Berlin gelebt. Ist die Großstadt für Ihre Arbeit zu laut, zu unruhig, zu ungeordnet?
Ja, wahrscheinlich. Also ich suche diese Einsamkeit, ich suche die Ruhe. Ich verstecke mich vorm Postboten, wenn der kommt manchmal. Also weil das löst ja auch sofort was aus, wenn ich mit dem rede. Er humpelt und ich denke, warum humpelt der? Was hat der? Hat er sich mit seiner Frau geprügelt? Wer könnte diese Frau sein? Also das ist ja sofort, löst das Geschichten in mir aus. Also ich brauche wirklich einfach nur Blätter, die so ein bisschen hin und her rauschen. Aber ich fahre auch sehr gern nach Berlin. Ich bin ja auch viel in Berlin beruflich und dann sauge ich das auf wie ein Schwamm, also die Menschen da.
Aber der alte Punk braucht Ordnung und Struktur für sein Leben.
Ja, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, kann man so sagen. Ja.
Und jetzt leben Sie in einem alten Bauernhaus das wahrscheinlich auch voll Geschichten steckt, wenn man richtig sucht?
Ja, das ist von 1780 ungefähr der Ursprung, also das Fundament. Boah. Und das ist eine Alleinlage oben am Berg, in Anführungsstrichen, das ist der Weserbergland. 260 Meter ist die Höhe, die wir da haben. Und wir haben keinen Nachbarn. Also inzwischen wurden in den 60er Jahren wurden noch zwei Häuser gebaut. Aber ursprünglich war das ein ganz alleine stehendes Haus, was sich ein Bäcker Ike 1780 da oben hingebaut hat. Deshalb heißt es auch Ikenburg, dem Ike seine Burg. Und der zum Beispiel ist umgekommen, weil als die Franzosen, Napoleons Soldaten auf dem Rückzug aus Russland waren, 1806, haben die ja marodiert und wollten was zu fressen haben. Und die haben auch bei ihm da oben angeklopft, bei Ike, und haben gesagt, ja, was hast du? Und er hat gesagt, nix. Und dann sind sie wiedergekommen, haben sein Haus auf den Kopf gestellt. Und natürlich hatte er Hafer und alles. Und dann haben sie ihn verschleppt. Also der ist verschollen. Manchmal, wenn ich alleine in dem Haus bin, denke ich, oh Gott, nicht, bitte nicht heute Nacht wiederkommen.
Das ist also eigentlich Stoff für einen Fernsehfilm.
Ja, klar.
Auch in dem Haus, wo sie wohnen, ja. Wenn man die entsprechende Fantasie hat. Und ich höre schon raus, natürlich, die haben sie sowieso. Als sie Jugendliche waren, wenn wir nochmal zurück in die Dorfzeit damals, da lief Dallas im Fernsehen, Schwarzwaldklinik, aber auch sowas Bahnbrechendes eigentlich wie Holocaust, die amerikanische Aufarbeitung der jüdischen Vernichtung in einer Art Familienserie. Wie sind Sie denn fernsehmäßig sozialisiert?
Also ich war ein erster Fan von Anfang an. Also ich war fernsehsüchtig, was damals ja wirklich schwer war, weil wir hatten nur drei Sender und das vierte, also vier DDR-Fernsehen. Und ich bin in diesen Kasten reingekrochen und wollte mir Geschichten, also ich habe auch sehr gern gelesen, aber das war das meine zweite Leidenschaft, waren die Geschichten, die aus diesem Kasten rauskommen. Und Dallas war dann schon etwas später, also da war ich schon kritischer, also da fand ich das wirklich wahnsinnig optisch grauenhaft, also diese Frisuren.
Bonbonfarben.
Und obwohl die Geschichten sind gar nicht so schlecht. Ich habe wegen Weißen See nochmal reingeguckt vor 5 Jahren und habe gedacht, das ist gar nicht so doof, wie man denkt. Also gar nicht so trivial, also gar nicht so uninteressant, die Charaktere.
Was hat Ihnen denn gefallen in dieser Zeit im Fernsehen?
Ja, DDR-Fernsehen. Also ich habe sehr gerne eben die alten, also damals waren sie ja nicht alt, Polizeirufe geguckt, die Krimis, die so aus dem Leben der kleinen Leute erzählten, also von ganz simplen Konflikten wie zum Beispiel oft Alkohol, also Alkoholiker, die sagen, sie jetzt haben sie es geschafft, die kommen aus dem Krankenhaus, fängt an und dann sagen die Freunde, Mensch, super, da müssen wir jetzt drauf anstoßen, na ein kannst du ja, also so diese fand ich immer sehr nachvollziehbar und sehr gut erzählt in den DDR-Filmen.
Also Krimis das, ohne Brimborium.
Ja genau, also ohne Menschenhändler und Drogenhandel und weiß ich nicht, das interessiert mich auch heute nicht, also so ein auch natürlich so Til Schweiger-mäßig, wenn mit 83 Toten.
Ist nicht erst.
Also ich weiß nicht, manchmal bin ich vielleicht auch in der Stimmung, dass ich das bräuchte, aber nee, um wirklich was dran zu bleiben, brauche ich eine einfache Geschichte über einen Menschen, der glaubwürdig ist.
Haben Sie damals als Jugendliche im Abspann auf Drehbuchautoren geachtet?
Überhaupt nicht.
Nein.
Also das mache ich ehrlich gesagt auch heute noch manchmal nicht. Ich muss mich dazu zwingen. Ja, und das ist natürlich auch ein Riesenthema, also diese Bekanntheit von Drehbuchautoren, die gegen Null geht und die, wo ich selber ja für arbeite und weshalb ich mich auch über solche Einladungen wie heute freue, weil man kann es natürlich nicht oft genug erzählen, was wir eigentlich machen, das glaubt dann immer keiner. Aber ich selber, auch weil man sie nicht sieht. Also die Schauspieler, die halten ihre Gesichter hin, was ja auch nicht so einfach ist, die haben auch ihre Verantwortlichkeiten. Aber das ist sehr, sehr nachvollziehbar, dass man deren Namen kennt und die der Autoren nicht.
Da werden wir noch sehr viel drüber reden heute. Aber jetzt kommt die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Passt wunderbar jetzt das Thema, weil wo Sie das beschrieben haben mit den Autoren. Sie haben einen Titel ausgewählt, der heißt Screenwriters Blues. Ist von einer Independent-Gruppe aus USA, Soul Coughing, also sozusagen Soul-Husten im weitesten Sinne. Wie kommen Sie darauf?
Also das ist eine Band, die ich in meiner Berliner Zeit entdeckt habe. Also das müsste so 95, 96 gewesen sein. Und das, ich glaube, ich habe das im Radio gehört und dann gesucht. Es gab ja kein Internet, also man musste wirklich in Plattenläden gehen und dann da was an dem Verkäufer was vorsingen und so. Und der hat dann gesagt, das könnte jetzt dieses, also Screenwriter, Blues habe ich verstanden. Also das war nicht so einfach. Und die sind dann auch in Berlin aufgetreten, ein Jahr später. Und da war ich dann auch und da stand dann Ben Becker neben mir, aber das weiß ich noch, also wo ich dann so dachte, irgendwie habe ich, glaube ich, einen ganz guten Geschmack, wenn dieser coole Ben Becker hier auch ist. Und es gibt eben nur diesen einen Screenwriter Blues.
Und da kommt, glaube ich, auch oft das Wort Los Angeles drin vor.
Ja klar, es beschreibt eben das Leben eines, also die Wünsche eines Screenwriters. Und es gibt eben diese Zeile, My name, 5 feet long und erleuchtet auf der Leinwand, das will ich sehen. Jetzt ist es bei mir auf dem kleinen Fernseher, aber na gut.
Exits to freeways twisted like knots on the fingers. Jewels cleaving skin between breasts. Your Cadillac breathes 400 horses over blue lines. To make love to a model from Ohio whose real name you don't know. You spin like the Cadillac was overturning down a cliff on television.
Das war der Screenwriters Blues von Soul Cuffing, gewünscht heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk von unserem Studiogast Annette Hesse, der Drehbuchautorin. Freies, haben Sie schon früh angefangen, Geschichten zu schreiben, als Kind, als Jugendliche?
Ja, also ich habe mich ganz früh dafür interessiert, wer schreibt eigentlich so ein Buch. Ich weiß noch, Enid Blyton war natürlich so die Heldin meiner Kindheit, also 5 Freunde weniger, aber so die Abenteuerbücher und Honey und Nanny. Und dann habe ich da immer schon dieses Buch so hin und her gewendet. Wer hat das geschrieben? Aha, Enid Blyton. Und wer ist das? Und da war hinten auch nur eine ganz kleine Biografie drauf. Also ich wollte mehr über die wissen, wo lebt die? Wie macht man sowas? Ich will das auch können. Und dann habe ich natürlich angefangen, das zu imitieren. Also ich habe neulich mal meinen Schreibtisch aufgeräumt und dann habe ich so ein Buch gefunden, wo ich eben verschiedene Romananfänge drin hatte. Also die Mädchen der Privatschule Birkenfeld zum Beispiel. Extrem.
Also aller Hani und Nani.
Ja, ja, genau. Also immer so inspiriert oder Das Geheimnis in der Geisterbahn. Ne? Also so. Und dann auch angefangen, ganz eisern, 10 Seiten und dann wohl, also hat mich irgendwie die Energie verlassen.
Aber Sie haben die noch?
Ja, ja, ich habe die noch.
Und
ja.
Lesen die sich gut?
Naja.
Naja, es ist ganz im gut, Respekt dass sie zum Alter.
Nicht veröffentlicht worden
ja.
sind. Also es ist ganz rührend. Das ist so eine andere Geschichte auch, die in Mexiko spielt. Da hatte ich das Buch gelesen, Die Kinderkarawane von Ann Rutgers. Das ist ein Buch über 5 Kinder, die von der Ostküste 1850, weiß ich nicht, bis zur Westküste wandern, weil sie ihre Eltern ganz früh verlieren und die das wirklich schaffen und das eine wahre Geschichte ist, wirklich passiert. Und die haben eine Kuh dabei und melken die immer und ein Kind stirbt dann auch und so. Und wahnsinnig toll erzählt, wahnsinnig spannend. Und da wollte ich sowas in Mexiko machen, wo eben eine Familie, auch viele Kinder, ihren Vater sucht und losgehen. Und da habe ich schon in meinem Schulatlas damals schon sehr akribisch recherchiert, was gab es denn da zu essen? Was wurde denn da angebaut? Also was wird in Mexiko? Und da habe ich gesehen, Mais und Süßkartoffeln. Und die essen jetzt halt dauernd, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Heute gibt es die überall, ne? Die essen dauernd Süßkartoffeln,
ne? Das heißt, frühe Schreiberfahrung, zwar nicht zu Ende geschrieben, aber es war schon da, dass die Lust auf diese Sache.
Ja.
Trotzdem haben Sie dann nach der Schule erstmal versucht, Malerei zu studieren in Hannover Innenarchitektur, aber das war es nicht so.
Also da griffen ja verschiedene Sachen ineinander. Also ich erst war es das Schreiben, die Begeisterung für Literatur. Und dann kam das Fernsehen und Film dazu, also wo ich dann auch Regisseurin werden wollte. Und ja, und auch dachte, Regisseure schreiben sich natürlich ihre Bücher selbst. Mein erstes Projekt wäre gewesen Krabat. von Ottfried Preußler. Das habe ich heute natürlich noch, dieses Buch Krabbert, wo ich genau reingeschrieben habe, welche Bilder man braucht, wo Dialoge müssen und so. Habe ich im Unterricht gemacht, weiß ich noch, weil es so strunzlangweilig war. Geschichte, ich sage jetzt den Namen des Lehrers nicht. So, und ja, und dann habe ich mich mit 18 in Hamburg an einer Filmhochschule beworben und das hat eben nicht geklappt. Und dann war so Malerei, habe ich auch gemacht, also gemalt. Meine Mutter ist Malerin. Mhm. Mein Mann ist ja auch Künstler und meine beste Freundin damals wollte Malerei machen und dann habe ich damit erstmal angefangen.
Aber irgendwie war es das nicht und Sie sind dann doch wieder zum Schreiben, zum szenischen Schreiben nach Berlin gegangen.
Ja, also ich habe gemerkt, erstmal bei der Malerei, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also es war natürlich, waren wir frei, wir haben Musik gehört, Bier getrunken, in der, muss man sich mal vorstellen, in der Fachhochschule mit selbstgedrehter Zigarette links, Herrenhäuser, Pilser, linken Hand sind wir über diese Gänge tagsüber in die Ateliers gegangen, haben dann so ein bisschen gemalt, wahnsinnig viel diskutiert, war super. Aber ich habe gemerkt, also wenn ich wirklich diese Geschichten, die ich im Kopf habe, wenn ich die auf einer Leinwand erzählen möchte, muss ich eine perfekt naturalistische Malerin werden. Und dazu ist mir das zu anstrengend, dann kann ich es ja auch gleich erzählen. Ach. Also schreiben, so war der Weg. Aber ich hatte immer Geschichten, ich wollte immer Geschichten erzählen. Und dann war mir das auch so ein bisschen zu schlurrig insgesamt. Deshalb habe ich nochmal gewechselt zu Innenarchitektur, so ein bisschen mal was Ordentliches. Und da musste ich ein Praktikum machen und da bin ich dann beim Theater gelandet, in der Ausstattung vom Staatstheater Hannover, halbes Jahr. Und da bin ich quasi dann auch hängen geblieben. Also da habe ich dann in den Proben immer gesessen und gedacht, ja, ich will ja Geschichten, das interessiert mich und Schauspieler und Illusionen erzeugen und nicht eine Zahnarztpraxis einrichten. Also so. Und dann habe ich mich eben in Berlin beworben, fürs unter anderem fürs szenische Schreiben.
Und sind angenommen worden?
Ja.
Und es waren wie viele in so einem Jahrgang?
Also die Schule, also dieser Studiengang war relativ jung, erst 3 Jahre alt. Heiner Müller hatte das ja initiiert, weil er gesagt hat, wieso kann man eigentlich jegliche Kunstform an Hochschulen lernen, nur nicht schreiben fürs Theater. Wo ist der Nachwuchs? Wir müssen die ausbilden. Also so war die Idee. Die Hochschule der Künste hat gesagt, okay, wir räumen dir hier ein paar Räume, hier kriegst du, kannst du machen. Und wir waren der erste reguläre Jahrgang, 10 Studenten, 2 haben relativ schnell gemerkt, das ist nichts für sie. Und wir waren dann eben 8 Leute, die das durchgezogen haben.
Und Sie hatten prominente Lehrer, habe ich gelesen, unter anderem Tancred Dorst, Christoph Hein, Gerlind Reinzhagen, das waren ja sehr prominente Namen. Haben Sie direkt mit denen viel zu tun gehabt?
Ja, wir haben natürlich mit denen gearbeitet, also es waren Gastdozenten, also unsere Hauptdozenten waren andere und die kamen dann rein für sozusagen Seminare, würde man das heute nennen, gaben Aufgaben mit dem Christoph Hein zum Beispiel, haben wir, glaube ich, zum Thema Geld, hat jeder eine Szene geschrieben, dann haben wir darüber gesprochen und Tancred Dorst hat in erster Linie erzählt, also aus seinem Autorenalltag, wie das eigentlich so ist mit dem Schreiben und wir haben ihn angehimmelt, ein echter Autor. Also man hat so auch gesehen, immer wie es so in ihm gearbeitet hat und ja, Gerlind Reinzhagen ist so eine ganz feine, tolle Frau, also sehr unterstützend auch, ja.
Kann man Geschichten schreiben lernen? Wie viel Prozent ist Handwerk, wie viel ist Kunst?
Ja, schwierige Frage. Ich glaube, Handwerk kann man lernen, aber nicht Geschichten erzählen oder man kann diesen Impuls, Geschichten erzählen zu wollen, den kann man nicht lehren. Also wenn man sich vornimmt, ich möchte jetzt aber Drehbuchautorin werden und also wenn man manchmal Fernsehen guckt, dann kommt man da auch schnell drauf, so nach dem Motto, das kann ich auch. Aber ich glaube, das reicht nicht, also weil man muss ja über eine sehr lange Strecke dann arbeiten. Also man muss einen sehr langen Atem haben. Das heißt, dieser Impuls zu schreiben, also diese Energiequelle, die muss man haben. Und die kann man nicht lernen. Also die kann man sich auch nicht künstlich anlegen. Also es muss eine natürliche Quelle sein.
Also eine natürliche Quelle der Kreativität.
Ja, ja.
Mhm. Tancred Dorst ist ja ein Theaterautor. Wurde denn in Ihrem Studium eher das Schreiben für die Bühne vermittelt oder eben auch das Schreiben für Film und Fernsehen?
Also die Idee war natürlich nur Theater. Und so war, also jetzt ist es nicht mehr so streng, also Fernsehen und Film war quasi verpönt. Also ich habe damals beim SFB, hieß das noch, heute RBB, gearbeitet beim Fernsehen. Jobs gemacht, auch teilweise so Sketche geschrieben und so. Und das durfte ich da gar nicht erzählen. Also da haben die alle das Gesicht verzogen. Auch meine Mitstudenten, ne? Weil wir waren die Avantgarde, die künstlerische Elite, die fürs Theater schreibt und doch nicht für so eine graue Kiste.
Also es ist doch die hehre Kunst,
ja,
die
absolut, ja,
gesucht wurde, auch bei den meisten.
Ja.
Von den 8 Leuten, wie viele sind denn Theaterautoren geworden und wie viele schreiben vielleicht auch wie Sie für Film und Fernsehen?
Also 2, David Gieselmann und Marius von Meinburg, meiner Mitstudenten, sind sehr erfolgreiche Theaterautoren geworden. Eine polnische Iwona Mikiewicz, die ist Dichter, also sie hat schon damals immer gedichtet, also sie ist weiterhin Dichterin. Und die anderen machen andere Dinge. Also sie arbeitet, der eine arbeitet am Theater und arrangiert. Und einer, der auch mein bester Freund ist, also zu dem ich natürlich viel Kontakt habe, der macht inzwischen was ganz, schreibt nicht mehr. Also mit dem habe ich auch viel zusammengeschrieben, unter anderem auch Was nützt die Liebe in Gedanken.
Das war ihre erste große Arbeit, ja, die dann gleich zu einem Kinofilm wurde. Und über die reden wir gleich weiter, denn jetzt sind erstmal die Nachrichten, beziehungsweise eine Musik wollen wir vorher noch hören, die hat auch mit einem ihrer Lieblingsfilme zu tun. Das ist Tanz der Vampire.
Ja, also auf meinem Laptop, das hat nicht besonders viel Speicherplatz, sind 2 Filme drauf. Einer ist Tanz der Vampire und den gucke ich auch immer wieder. Also wirklich absoluter Lieblingsfilm.
Und das war 1967. Wir haben eine etwas alte Aufnahme aus dieser Zeit. Jetzt hören wir sie, das Main Theme von Tanz der Vampire. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Annette Hess, Drehbuchautorin. Mein Name ist Klaus Pilger und wir hören uns jetzt als erstes eine Musik an, die sie sich gewünscht hat. Und zwar ist das aus dem Film Solo Sunny von Konrad Wolf aus dem Jahr 1980. Der Haupttitel gesungen von Regine Doberschütz, Solo Sunny.
Blue, the dawn is growing blue, a dream is coming true, when you will come my way, some sweet day. Red, the sun is rising red, and all my love you'll get, when you will come and stay someday. Let me sing that song of the golden girls and the men so strong. Merry old song.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk, heute zu Gast Annette Hess, Drehbuchautorin, und sie hat sich gewünscht Solo Sunny. Dieser Film, 1980 erschienen, auch einer ihrer Lieblingsfilme?
Ja, also der gehört auf jeden Fall auch auf die Liste. Und ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, als ich mich an der Filmschule Konrad Wolf beworben habe und war hin und weg. Und das ist für mich eben auch wieder das drin, was in den ganzen alten Polizeirufen drin ist. Also eine einfache Geschichte, eine junge Frau, die irgendwie gesehen werden will, die mit ihrem Gesang Anerkennung finden will, die aber auch beziehungsunfähig ist. Und es ist ein wunderbar geschriebenes Drehbuch von Wolfgang Kruhlhase und mit ganz witzigen Dialogen, also auch heute noch sehr schön anzusehen. Ja, und das ist für mich, vermittelt ja ein DDR-Gefühl, dieser DDR, die ich ja so liebe.
Obwohl Sie ja aus dem Westen
sind.
Ja,
aber ich kann das zum Beispiel, Freunde von mir, die aus dem Osten sind, finden das immer ganz schlimm, wenn ich sage, ich liebe die DDR. Also weil das ist, natürlich war es ein Unrechtsstaat und ich kenne auch die böse und bittere Seite habe ich ja in Weißen See von erzählt. Aber ich finde auch diese Einfachheit, die Atmosphäre, dieser leise Tristesse, diese graue Melancholie. Ich liebe Regen. Also von daher ist dieser Film für mich eine Offenbarung.
Also Sie lieben an der alten DDR das Einfache, das Klare?
Ja, ein ganz simples Beispiel. Wenn ich überlege, ich brauche ein neues Haarshampoo, dann kriege ich schon Schweißausbrüche. Weil wenn ich in A, gibt es das nicht mehr, was es noch vor 2 Wochen gab. Ich stehe vor einer Batterie von 20 Meter lang. Und wenn man das nicht will, muss man den Manufaktumkatalog bestellen, wo es absurd teuer ist und auch völlig albern. Also das sind so die 2 Pole, zwischen denen man sich bewegt. Und in der DDR gab es halt 3 Shampoosorten. Und eine war auch manchmal aus. Also so diese Einfachheit, die einen dann nicht stresst, diese permanenten Entscheidungen, die man an völlig unwichtigen Stellen fällen muss. Also für mich ist das, wäre das befreiend. Naja, vor allen Dingen ist es ja sowieso erstmal eine gute Idee. Also die Grundidee dahinter ist ja nicht so wie im Dritten Reich, wo man auch sagen kann, die Grundidee hinter dem Faschismus ist schon mal per se schlimm. Und in der DDR war es ja so, dass die Idee des Sozialismus ist ja erstmal eine gute. Also die ist ja baut ja auf Menschlichkeit auf, Humanismus und Teilen und Gerechtigkeit. Dass das so brutal in die Hose gegangen ist, finde ich sehr tragisch. Also es klingt jetzt komisch, aber ich finde es wahnsinnig tragisch, weil die kapitalistische Welt, die sich entwickelt, dieser Sozialismus, der gar keine Chance mehr hat, finde ich ganz schlimm, beängstigend.
Jetzt muss ich einen Weg finden vom Sozialismus zurück ins Jahr 1927. Denn in diesem Jahr spielt Ihr erster Film. Das ist Ihre Abschlussarbeit gewesen an Ihrer Hochschule. Und daraus wurde der Film »Was nützt die Liebe in Gedanken«, der 2004 zum Kinofilm wurde mit unter anderem August Diehl, Daniel Brühl, Anna-Maria Mühe und Achim von Borjes war der Regisseur. Wie kommt das? Eine Abschlussarbeit einer Studentin wird gleich zum Kinofilm.
Das kam übers Radio, weil ich das mit eben meinem Kommilitonen und Freund Alexander Pfeuffer, haben wir diesen Stoff aufgetan, waren fasziniert von dieser wahren Geschichte und haben ein Hörspiel geschrieben. Das war das Erste, was es gab. Das wurde auch vom Deutschlandradio produziert.
Erzähl mir die Geschichte vielleicht mal ganz kurz.
Ja, eine Gruppe von jungen Leuten, also das war im Grunde schon eine Art von Wohlstandsverwahrlosung an einer Stelle, also ein Geschwisterpaar, deren Eltern reich in Schweden unterwegs, haben sich nicht drum geschert, was ihre Kinder machen. Dann ein Junge aus einem Arbeiterhaus, der aber eben dichterische Ambitionen hatte und also es war so eine explosive Mischung und der verliebte sich eben in dieses Mädchen und die aber mit allen möglichen Jungs rumpussierte und das Ganze gipfelte eben in einem Wochenende, wo die zusammenkamen, keine Eltern nirgends, die irgendwie aufpassten und sich dann aus ihrem Frust heraus überlegt haben, also wir nehmen uns das Leben. Und das endete dann in der Nacht vom Sonntag auf Montag in dem Schlafzimmer dieser Eltern, wo eben 2 von diesen jungen Leuten umgekommen sind und man bis heute nicht wirklich weiß, ob der eine, der Dichter, die beiden erschossen hat oder ob die untereinander eben sich, also so einen erweiterten Suizid gemacht haben, ist nicht geklärt bis heute. Es gab dann einen sehr aufsehenerregenden Prozess, weil natürlich die Gesellschaft schockiert war über diese jungen Leute, die eben überhaupt keine Moralvorstellung mehr hatten.
Und Sie haben dann sozusagen Ihre Version, Ihre mögliche Version dieser Geschichte erzählt?
Ja, wir waren aber relativ nah an den Figuren dran, was man wusste natürlich wahnsinnig viel durch diesen Prozess, also weil die jungen Leute sehr befragt worden sind und spannend war es ja auch da, wo sie geschwiegen haben, also wenn diese Hilde eben gefragt wurde, mit wem hatte sie denn alles was und dann muss ich das jetzt sagen, das muss ich jetzt gar nicht sagen, also das ist natürlich fantasieanregend.
Ja. Und dieses Hörspiel hat wiederum ein Filmemacher gehört? Oder ein Produzent?
Nee, wir haben gedacht, dass dieser Stoff lässt uns nicht los. Wir wollen da jetzt noch ein Drehbuch draus machen als unsere Abschlussarbeit. Das mussten wir dann sehr durchkämpfen, weil, wie schon gesagt, wir sollten ja eigentlich Theaterautoren werden. Und dieses Drehbuch hat dann einer unserer Dozenten einem jungen Produzenten gegeben. Und die sind gleich drauf angesprungen. Also Volker Schlöndorff hat das gelesen und hat gedacht, das wären so 2 alte DDR-Drehbuchhasen, die das Drehbuch geschrieben hätten und war ganz überrascht.
Ach, 2 junge Westdeutsche.
Ja, ja. Und der hat mich dann angerufen, also das war natürlich auch was, ich dachte, wer hier ist Volker Schlöndorff? Und ich so, bitte, was? Und so.
Bei dieser Geschichte, bei dieser wirklichen Geschichte, die Sie genommen haben, wie viel Poesie mussten Sie dazu mischen, wie viel war schon im Stoff drin?
Also Poesie weiß ich gar nicht. Also die Hauptsache ist ja, diese Figuren zum Leben zu erwecken. Und das kann ja auch sehr unpoetisch sein. Also es ist ja nicht immer so, dass sie sehr blumig sprechen, sehr Verrückte, dass sie dauernd irgendwelche Bettfedern regnen lassen oder irgendwas. Also das denke ich mal bei dem Wort Poesie. Sich in die Figuren reinzuversetzen, das ist auch das, was ich immer mache. Also zu versuchen zu verstehen, wer war das oder wer könnte das gewesen sein. Und daraus ergibt es sich ja dann, also dass jemand irgendwie dann einen Hang hat für zu Hunden. Also wie die eine dieser Hauptfiguren, sobald irgendwo ein Hund zu sehen war, ist der dahin gerast und hat den abgeknuddelt. Also so ein kleiner Wahnsinn. Und das fällt einem ein, je besser man die Figuren zu packen bekommt.
War das im Grunde nicht schon eine Art Strindberg-Drama, ein Bergmann-Drehbuch aus der Wirklichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Also die jungen Leute, die Tragik darin, wenn junge Leute sich das Leben nehmen, ist ja jetzt auch gerade wieder eine wahnsinnig erfolgreiche Serie zu sehen bei Netflix über ein junges Mädchen, was sich eine amerikanische Serie, das trifft ins Mark, die Gesellschaft auch ins Mark, wenn junge Leute gehen wollen zu früh, ne?
Wenn man ihre Filmografie anschaut, dann ist man ja doch sehr überrascht von der großen Produktivität, die sie seit 2002 haben sie so viel geschrieben. Ich nenne mal ein paar, mehrere Bücher für die Reihe Polizeiruf 110. Dann gab es große Fernsehspiele wie Die Frau vom Checkpoint Charlie, Die Holzbaronin oder Eine Frage des Vertrauens. Ich denke, einige Hörer werden diese Filme auch gesehen haben. Die Serie Weißensee, den Dreiteiler Kudamm 56. Wie schaffen Sie es, so produktiv zu sein?
Ich finde mich gar nicht so produktiv, ehrlich gesagt. Also ich arbeite auch eher vulkanisch, nenne ich das.
Eruptiv.
Ja, also ich muss sehr lange, wenn ich weiß, ich habe ja Deadlines natürlich, da soll langsam mal ein Exposé kommen oder ein Buch und dann sammle ich immer erstmal sehr lange Atmosphären, Figuren, Ideen in mir an. Also ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag und hämmer auf die Tastatur ein. Das dann ab einem gewissen Punkt, wie eine Wahnsinnige natürlich. Und deshalb denke ich immer, eigentlich müsste ich jeden Tag schreiben, aber ich mache es gar nicht. Also ich sammle auch viel und recherchiere natürlich auch viel. Ich gucke viele Filme und lese. Und
das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie trainieren Sie Ihre Fantasie? Filme gucken, lesen?
Also Fantasie trainieren muss ich nicht. Im Gegenteil muss ich die eher ein bisschen zähmen. Also so im Alltag, also auch mit zwei Töchtern. Und wenn die dann wegfahren, oh Gott, ja. Das muss ich eigentlich eher im Zaum halten. Also Fantasie ist überhaupt nicht das Problem. Ich kann jetzt mal ein aktuelles Beispiel nehmen. Ich schreibe gerade einen Film über Gesche Gottfried, die Bremer Giftmörderin, die 1785 geboren, dann 1881 geköpft wurde in Bremen auf dem Marktplatz dafür, dass sie eben 15 Menschen vergiftet hat mit Arsen. Und ich versuche gerade, mich dieser Frau zu nähern. Und das ist gar nicht so einfach. Also die zu erzählen, ist sie ein Monster, ist sie ein Opfer? Dieses Andocken an diese Frau und dann auch an die Zeit, da gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viel.
Wie machen Sie das dann?
Ja, ich lese Chroniken, ich gucke was, ich gebe einfach ein, 1801, was war denn da los? Was für ein Roman war, was für Romane wurden überhaupt gelesen? So Ritterromane, weiß ich jetzt, waren sehr angesagt. Dann brauche ich auch immer was, dieses Sinnliche, was haben die gegessen? Also ich so Speiseplan, ne? So Kalbfleischsuppe, irgendwie sehr viel Suppen, natürlich so Grütze, also viel so Getreidebrei gab es, aber auch Salat. Also weil ich weiß, das weiß man bei Gesche Gottfried sehr genau, weil es ja überliefert ist, wo sie immer dieses Arsen dran gemacht hat, eben auch an Salat. Und eine Sache hat mir sehr geholfen, das ist eben auch die Zeit von William Turner.
Dem Maler
und der und eben auch die Zeit, als der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieser Vulkan ausgebrochen ist, 1815. Das hat dazu geführt, dass die Atmosphäre verdunkelt war. Es gab ein Jahr ohne Sommer und es gab wahnsinnige Sonnenuntergänge. Also diese Farben, die William Turner gemalt hat, kommen von diesem Vulkanausbruch. Und das fand ich toll, so als sinnliche Annäherung, dass sie eben auch die Gesche Gottfried sagt, so nach dem Motto zu ihrer Freundin, komm, wir gehen mal wieder Sonnenuntergang gucken. Weil die in lila und grün und in allen Farben waren. Und das wird die Regisseurin und den Kameramann auch sehr freuen, dieser Aspekt.
Ja, danke schon mal für diese Annäherung, zu überlegen, wie so ein Drehbuch entsteht, was die Autorin denkt, was sie tut. Eine konkrete Frage zu einem ganz anderen Drehbuch habe ich noch. Auch aus der Filmografie habe ich gesehen, Sie haben ja für eine Serie geschrieben, In aller Freundschaft, zwischen 2002 und 2006, einige Folgen. Das ist ja eine eher triviale, etwas biedere Arztserie aus Leipzig. Und aber eine der erfolgreichsten Fernsehserien, die es gibt. Und da haben Sie dann für geschrieben. Wie konnten Sie sich da einfinden in diese Serienmanufaktur?
Also im Grunde waren das ja meine Lehrjahre. Also ich habe ja nach diesem Kinofilm, habe ich dann bei In aller Freundschaft angefangen, weil ich mit einer der Dramaturginnen da befreundet war, hat sie mich gefragt, kannst du mal Outlines schreiben? So nennt sich das, also Inhaltsangaben für die einzelnen Folgen. Ich kannte die Serie vorher gar nicht, aber ich war eben jung und brauchte das Geld. So, und habe, also nachdem ich es gesehen hatte, dachte ich, oh Gott. Und dann habe ich, weiß ich nicht, 50 Outlines geschrieben.
Outlines?
Exposés, genau. Mhm. Und dann war es auch ein ziemlicher Kampf, zu sagen, so, jetzt möchte ich aber bitte mal ein Drehbuch schreiben. Ne? Und dann, ja, kann die das? Also es war ein ziemlicher Ritt. Mhm. Und dann ging das aber gleich ganz gut. Also
eine ihrer Folgen habe ich mir angeschaut, der heißt Todesstunde. Das ist sehr dramatisch. Zwei Hauptdarsteller wollen aussteigen und sie müssen die Figuren quasi sterben lassen. Wie macht man das ohne Kitsch?
Mit Eichendorff zum
mit
Beispiel.
Eichendorff?
Ja, mit dem Gedicht, ja. Wie macht man
das?
Das
wird
ohne
zitiert
Kitsch?
In dem
ja,
Film.
Ja, ja, genau. Ja, also ich glaube, da ist man schon erstmal auf der sicheren Seite, wenn man bei so einer Serie jemanden sterben lässt, weil die Zuschauer sind auch alle wirklich schockiert. Also es war ja auch bei Weißen See, die Julia Hausmann stirbt ja auch. Das ist eigentlich nicht so schwer. Also schwer ist zu erzählen, wie sich zwei Leute verlieben.
Das ist schwerer, als Leute sterben zu
lassen. Ja, na klar. Also weil dann, wenn jemand stirbt, da können ja hinterher auch alle, man hat ja so eine Art von Narrenfreiheit, wenn da einer ganz exzessiv dann sich einen frischen Orangensaft aufpresst, weiß man, das macht er aus Trauer jetzt so exzessiv. Also das ist wie dieser Pavlovsche Hund. Egal, was man da dranhängt, also mit an dieser Ansage, die sind jetzt tot. Also ich will es jetzt nicht kleinreden. Natürlich ist es auch eine Arbeit, dann wieder auch zu einer Hoffnung zu finden. Das ist dann auch schwerer. Ne? Also diese, wie kommt man aus so einer Folge wieder raus? Also wie nimmt man dem das Düstere? Das ist sehr oft Thema. Also bei Drehbuchbesprechungen natürlich, weil alle Angst haben, dann gehen die Zuschauer raus aus den Sendungen, wenn es zu schrecklich ist. Aber die Leute sterben lassen, ist super. Also wenn jemand sterben darf, ist immer toll. Kann man.
Ein Superlativ.
Ja, genau.
Ich habe noch ein Superlativ. Sie haben nämlich über das nächste Lied, das jetzt kommt, eine kurze Bemerkung drunter geschrieben. Das ist schlicht das schönste Lied, das ich kenne. Und das ist Elvis Costello, Beyond Belief. Wieso ist das das schönste Lied?
Ja, darüber kann man sich ja überhaupt nicht streiten. Also Ich spiele das Leuten vor und die sagen, ja, ganz nett.
Ja.
Aber für mich ist es einfach das schönste Lied, was ich kenne. Punkt. Obwohl es nicht von Bowie ist.
Bowie kommt auch
ja,
noch.
Genau.
Hier ist erstmal Elvis Costello, Beyond Belief.
History repeats, the old conceits. The clip replies, the same defeats. Keep your finger on the button issues with crocodile tears and a pocket full of tissues. I'm just an artless slip and a wind up world of the nervous tick. In a very fashionable hovel. I hang around and to be tortured. You'll never be alone in the bone arches. Battle with the bottle is nothing so novel. So in this almost empty gin palace, through a two-way looking glass, you see her Alice. You know she has no sense for all your jealousy. In a sense she still smiles.
Sie hören weiter die Zwischentöne im Deutschlandfunk und dieses Lied Beyond Belief von Elvis Costello ist das schönste Lied, das unser Studiogast Annette Hess kennt und deswegen haben wir es sehr gerne gespielt. Annette Hess, die Drehbuchautorin. Frau Hess, nehmen wir an, Sie wären jetzt Lehrende an der Universität der Künste oder besser noch, Sie ständen vor Oberstufenschülern, die gerne Drehbuch schreiben lernen wollen. Was wäre die Kernbotschaft, die Sie denen mitteilen würden?
Tut es nicht.
Nein. Okay.
Nee.
Du brauchst einen Impuls. Das vielleicht?
Ja, natürlich. Ja, nee, du musst was erzählen wollen. Was willst du denn erzählen? Also, das wäre die erste Frage, die ich stellen würde. Also, und dann geht es nämlich schon los. Also, weil die meisten wollen genau das machen, was ich damals gemacht habe. Sie haben einen Film gesehen, sie haben eine Serie gesehen, sie wollen dasselbe. Ich will eigentlich Game of Thrones, aber nur mit Chinesen oder weiß ich nicht so. Also,
Nachahmen.
Genau, dieses Nachahmen. Mhm. Und das ist ja auch sehr vieles, was man sieht, ist ja nachgeahmt. Also, wann sieht man schon authentisches, also wirklich auch künstlerisch empfunden ist. Aber so neue Geschichten, ich meine, wenn ich schon immer lese, dass jetzt wieder eine neue Serie, ein 16-jähriges Mädchen ist verschwunden. Das ist die Ausgangssituation. Ich weiß nicht, wie viele Serien es gibt, wo ein Mädchen, das die Ausgangssituation
Jede
ist.
Zweite.
Ja, würde ich auch sagen. Und das kann dann natürlich toll erzählt. Also ich erfinde ja auch das Rad nicht jedes Mal neu. Aber so, was interessiert euch? Was liegt euch auf der Seele? Und da muss man eigentlich fast Psychoanalytiker sein und so lange bohren, dass nämlich jeder hat ganz tolle Geschichten in sich. Das ist also, man muss nur irgendwie drankommen und dann auch den Drang haben, es zu erzählen.
Aber Sie haben da nie ein Problem gehabt. Sie haben ja eher beschrieben, es sprudelte immer so, dass Sie sich eher eindämmen mussten mit den Impulsen.
Ja, also weil mich einfach auch Menschen interessieren, das, was Menschen tun und Zeiten interessieren, also historische Zeiten, da reinzutauchen. Also bei mir ist es, glaube ich, so eine Mischung, ist natürlich auch eine Form von Eskapismus, ist ja klar. Also wenn man sich hinsetzt und schreibt und nicht irgendwie in die harte Bürowelt rausgeht, sondern zu Hause sich seine Welten entwirft. Also es hat auch viel mit Macht und Kontrolle zu tun. Also ich bin ja Gott über meine Geschichte, ne? Also das ist,
tut gut.
Ja, nee, manchmal auch nicht, aber also diese Verantwortung, ja.
Eine Ihrer Figuren in dem Dreiteiler Kudamm 56, da gibt es eine Figur, die heißt Joachim, die schreibt einen Roman. Und dann sagt der Vater irgendwann sehr verächtlich, was willst du schreiben? Du hast doch nichts erlebt. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, dieser Satz. So viel wie Sie schreiben, so viel können Sie ja nicht erleben.
Ja, ich glaube, den habe ich auch an mich selber gerichtet, also diesen Satz. Ja, weil Aha. ich ja da auch hochgradig kritisch mit mir selber bin. Was erzähle ich da eigentlich? Was hat das mit mir zu tun? Hat das eine Relevanz? Beziehungsweise kann ich Menschen berühren? Ich glaube, das ist es dann. Und wenn es was mit mir zu tun hat, berühre ich Menschen. Also das merke ich ja auch an den Reaktionen auf Sachen. Also welche gut ankommen, welche nicht so gut ankommen. Welche Figuren mitreißen und welche nicht. Und wenn ich gut schreibe, hat jede Figur auch einen Aspekt von mir. Also was mit meiner Biografie zu tun. Und natürlich habe ich keinen Krieg, also was zum Glück keinen Krieg erlebt, außer vielleicht den meiner Eltern miteinander. Also schon auch so die Auseinandersetzung. Emanzipation hat sich bei uns sehr live abgespielt, ist ja auch diese Zeit.
Also die Mutter hat sich emanzipiert.
Ja, genau. Ja, und das war, habe ich live zugeguckt.
Szenen einer Ehe,
ja,
zu
absolut,
Hause.
Das kenne ich wirklich von der Anschauung her. Ja. Und Empathie, man muss natürlich eine hohe Empathiefähigkeit haben, also so sich reinversetzen können in jede der Figuren, die man so findet.
Können Sie sich vorstellen, Dozentin zu sein für Leute, die Drehbuch schreiben lernen wollen?
Nein, also ich mache das ja manchmal, so als an einem Tag erzähle ich dann so lustige Schwenke aus meinem Leben als Drehbuchautorin. Nein, also ich gebe dann auch Tipps und ich glaube, ich kann auch gute Tipps geben, natürlich durch meine Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, also ich bin auch gefragt worden, es war in einer Hochschule in München, wäre auch eine Vakanz gewesen, bin gebeten worden, mich da zu bewerben und habe da auch kurz drüber nachgedacht. Das ist überhaupt nichts für mich. Weil ich es hasse, zweimal dasselbe zu erzählen.
Aha.
Also ich glaube, ich könnte natürlich Studenten inspirieren oder so rauskitzeln, was so deren Fähigkeit ist. Ja. Aber dann mache ich das lieber nicht in so einem schulischen Rahmen, sondern eben wirklich in einem produktiven Rahmen, wo ganz klar ist, da wird am Ende eine Serie draus. Also so.
Gut, dann gehen wir mal wirklich in das Geschäft, das Fernseh- und Filmgeschäft. Wie kommt man da rein? Steht da Tropfen, Geduld, Ellenbogen, gute Agenten?
Es gibt alles. Also es gibt diesen Weg, dass man Taxifahrer ist und Til Schweiger steigt hinten ein und ich schreibe hier übrigens ein Drehbuch und man reicht es ihm nach hinten.
Das kommt vor.
Das ist passiert. Thomas Jahn hieß der, glaube ich, der Autor. Und Til Schweiger hat gesagt, geil, mache ich. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also es ist ein Gegrabe und Gemache und Schreiben und Bewerben und sich nicht entmutigen lassen. Also man kriegt so viele Sachen zurück. Ich habe zu Hause auch einen Riesenordner, wo ich manchmal so aus Spaß heute reingucke und manche von den Leuten kenne ich, die mir da Absagen geschickt haben heute.
Sie haben ihre Absagen gesammelt?
Und klar habe ich die aufgehoben.
Nicht verbrannt?
Nö. Also verbrannt habe ich leider
Absagen,
so
Liebesbriefe.
Nee. Liebesbriefe habe ich leider verbrannt, dämlicherweise, aber die nicht, nee.
Aber die haben Sie noch im Kopf?
Nee, auch nicht. Also das hat mich mal geärgert, dass ich da immer so radikal war, wenn das zu Ende war. Ja, also man muss richtig baggern und schreiben. Und
also ein hochbegabter Drehbuchautor ohne Durchsetzungsfähigkeit, der hat keine Chance auf dem Markt.
ohne Kritikfähigkeit, würde ich es nennen, oder Beharrlichkeit oder sich eben dieses und Courage und immer wieder und wenn einer sagt, Mist, das nicht glauben, sondern zum nächsten gehen, das ist es, glaube ich, was man mitbringen muss. Dann, klar, muss man auch ein Stück weit Glück haben, an der richtigen Stelle zu sein, da fällt gerade ein Autor weg. Aber meistens nähert man sich eben so über Exposés oder so, dass man erstmal sagt für die Soko, ja, ich habe für euch so drei Geschichten aufgeschrieben, könnt ihr euch was vorstellen, dann trifft man sich. Dann könnte man auch anbieten zu sagen, ich schreibe ein sogenanntes Schattenbuch, nennt sich das dann. Mhm. Ein fester Autor schreibt das Buch und man selber schreibt zum selben Exposé parallel ein Buch, was man natürlich nicht bezahlt bekommt, um zu zeigen, dass man es kann. Also solche Sachen. Also man muss auch am Anfang erstmal auf Geld sehr verzichten, also viel in Vorleistung gehen.
Investieren.
Genau, ja.
Versuchen wir das doch mal über so eine Serie zu erklären wie Weißensee. Das war ja eigentlich einer ihrer ganz großen Erfolge, um das in Erinnerung zu bringen. Eine Serie über zwei unterschiedliche Ostberliner Familien in der Zeit zwischen 1980 und 1989. Die eine Familie war staatsnah, Stasi-Leute, Polizisten und die andere eher regimefern, liberal, künstlerisch. Da gab es 3 Staffeln bisher, also 6 Folgen. Ja, wie lief das von der Idee zur Umsetzung?
Also davor habe ich ja schon sehr viel Vorarbeit geleistet, mich sehr etabliert. Also sonst hätte ich damit nicht kommen können. Ich glaube, wenn ich das als unbekannte Autorin an den MDR geschickt hätte, hätten die das zur Seite gelegt. Also das lief so, dass ich eben zu der Zeit mit der Produzentin Regina Ziegler viel zusammen gemacht hat. Und wir haben uns immer mal wieder getroffen, was wollen wir als nächstes machen. Also und dann hatte ich mit ihr ein Treffen und da habe ich vorne warten müssen, noch 10 Minuten und habe mit dem einen Producer so ein bisschen gequatscht. Und da habe ich dann eigentlich, ich glaube, ich schlage das jetzt mal vor, so eine Serie über eine Stasi-Familie. Dann hat der in dem Vorzimmer gesagt, ach, das klingt ja interessant, da saß noch ein zweiter bei und der sagte dann gleich, was für ein Schwachsinn. Ne? Also so. Mhm. Und ich habe gedacht, naja, 1:1, ich schlage es jetzt mal vor. Und dann hat Regina Ziegler gleich gesagt, super, kann sie sich vorstellen, schreib mal was auf. Und dann schreibe ich eine Konzeption, das sind dann so 30 Seiten, wo die Figuren schon genau stehen, die Zeit, das Warum. Also man muss schon auch erklären, was daran das Geile ist. Und die Exposés, also wie die Folgen aussehen. Und das haben wir dann dem MDR gegeben. Und das war dann auch ein langes Hin und Her, weil ja die ARD eine Gemeinschaft ist an Rundfunkanstalten und die haben eine gefürchtete Gemeinschaftsredaktion, wo aus jedem Sender eben mindestens ein Redakteur sitzt und diese Konzepte und Drehbücher für diese Serien müssen alle durch diese Gemeinschaftsredaktion.
Also viele Instanzen?
Ja, wahnsinnig viele, ja.
Und dann sagt einer, mehr Innenszenen als Außenszenen, nur 6 Hauptfiguren, nur 10, sowas wird alles verhandelt?
Ja, oder sie finden alle blöd, dass das ein Polizist ist. Also das ist mit innen und außen, finde ich, nicht so problematisch. Ich finde es problematischer, wenn es wirklich an die Substanz, also an die Figuren und Konstellationen geht. Und das gibt es natürlich auch. Das kommt jetzt nicht so massiv aus der Gemeinschaftsredaktion. Das wäre ja schon sehr detailliert. Die sagen überhaupt Thema, ja, nein oder so. Okay. Ne? Oder ja, finden wir da ein Publikum für, ja, nein. Und dann mit dem Sender, mit dem Federführenden wird dann eben, geht man in diese Development Hell nennt sich das, also die Entwicklungshölle des Drehbuchs.
Wie erträgt man diese Hölle?
Ja, mit starken Nerven, viel Fluchen, ja, es als Herausforderung nehmen. Also wenn mir jemand sagt, so diese eine meiner Hauptfiguren, die finde ich doof, die soll weg, dann bricht ja erstmal das ganze Kartenhaus, das muss man sich immer vorstellen, wie ein sehr mühsam, sehr hoch aufgebautes Kartenhaus. So eine Konzeption, eine Geschichte eigentlich mit den Figuren. Und wenn dann also hier diese blaue Karte da unten rechts, die finde ich scheiße, ne? Die nehmen wir mal weg.
Aber wie viele Kompromisse machen Sie denn mit? Oder wo sagen Sie auch mal, jetzt ist Schluss, das geht nicht?
Also wenn man Anfänger ist, macht man alles. Mhm. Natürlich. Man glaubt, man kann sich nichts rausnehmen. Und ja, es ist ja oft auch unglaublich subjektiv, warum Dinge gefallen oder nicht. Weil wenn einer sagt, ich finde das blöd, dass die Figur das Meerschweinchen ertränkt und der andere sagt, ach, das ist genau die richtige Reaktion an der Stelle. Ja, was soll man da machen? Also und so extrem sind diese Meinungen teilweise. Und inzwischen ändere ich nur noch Sachen, von denen ich auch überzeugt bin, dass es besser wird.
Das heißt, Sie sind jetzt eine Star-Autorin, kann man schon sagen, und Sie haben sich einige Privilegien erarbeitet.
Ja, ich habe überzeugt, glaube ich, einfach inhaltlich. Mhm. Hoffe ich jedenfalls, dass das der Grund ist und nicht nur, weil, weiß ich nicht, irgendwie ich es schon so lange mache. sondern dass wirklich auch so ein Vertrauen, man muss so ein Vertrauen aufbauen. Wenn ich sage, das Meerschweinchen muss ertränkt werden, dass alle sagen, okay, wenn Frau Hess das sagt, dann machen wir das jetzt so.
Ist der Regisseur der natürliche Feind des Drehbuchautors?
Also ja, würde ich auch so sagen.
Tatsächlich.
Ja, es ist schon ein ganz fettes Problem. Also in Deutschland, dass eben der Regisseur, wenn er das Drehbuch übernimmt, machen kann er, was er will. Und das abgesegnet ist von Redaktion, Produktion. Also man muss dazu sagen, dass natürlich eine Produktion immer das Interesse hat, dass der Film stattfindet, aus rein finanziellen Gründen. Sie sind Produzenten von Filmen und keine künstlerischen Leute, die eine Geschichte erzählen wollen. Das kommt an zweiter Stelle dann. Und auch die Sender wollen senden und sind ja auch unsicher. Also die haben ja schon ihre Verpflichtungen auch gegenüber dem Publikum. Wenn dann eine scheiß Quote ist, tut das wahnsinnig weh. Es werden alle einbestellt. Es wird gesagt, was ist los. Es gibt Krisensitzungen. Ich verstehe jeden Einzelnen in seiner Funktion. Aber an dieser Stelle finde ich es falsch. Also dass der Regisseur die Alleinherrschaft plötzlich übertragen bekommt an der Geschichte. Da kommen manchmal tolle Sachen bei raus, aber ganz oft auch Mist. Und vor allen Dingen ist der Autor meistens frustriert natürlich, weil er nicht mehr mitsprechen darf. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall, also auch ich habe diese Fälle noch, wo ich jetzt gesagt habe, bei einer Reihe, sag mal, ihr dreht doch schon, wieso habe ich den Link zu den Mustern noch nicht gekriegt? Ne? Keine Antwort. Und ich dachte, na, und dann habe ich nochmal, und dann die Producerin ganz klein laut, ja, der Regisseur, der möchte das nicht so gerne. Wo ich mir auch frage, warum? Was denkt der denn, ne? Was ich dann mache? Also sie sagt, du inszenierst das falsch, was machst du mit den Schauspielern? Also diese Angst, ne, dass da ihm irgendwas weggenommen wird.
Ja.
Also da kann ich jetzt ein bisschen drüber grinsen, aber ja, da wäre ich irgendwie vor, also vor allen Dingen auch nie wieder mit diesem Regisseur natürlich, das ist für mich geklärt. Aber das ist frustrierend und ich kenne eben sehr viele Kollegen, die da unglücklich drüber sind. Aber es ändert sich auch was. Also es ist auch, es wird besser.
Danke für die Schilderung dieser Kampfszene.
Ja.
Jetzt gibt es mal eine musikalische Pause von Ihrem Lieblingskomponisten oder Musiker, David Bowie. Haben Sie sich was Spezielles gewünscht?
Ja, Amalapura heißt der Song und den habe ich auch erst vor 2 Jahren bewusst entdeckt. Der ist nämlich von Tin Machine, also das war ja von ihm mal so ein Versuch eines Ausbruchs aus diesem Stardom, den er da hatte nach Let's Dance. Da wollte er sich in eine Linie zurückziehen mit 4 anderen Musikern. Und ich hatte natürlich die Platten und habe die aber nicht wirklich super gefunden und das habe ich jetzt entdeckt. Ich finde das als Song erstmal wunderschön. Und Amalapura, das habe ich dann hinterher verstanden, ist ein Ort auf Bali, wo er war und in den er sich verliebt hat, also so Mitte der 80er. Und ich habe gelesen, dass er eben wollte, dass seine Asche verstreut wird auf einer balinesischen Insel, wo er mal war. Und ich bin sehr sicher, dass es Amalapura ist. Und in den allen Fanforen wird davon ausgegangen, dass das dieser Ort ist.
Make way for the Java, watching for boobies. Hey, hey, it's a dreaming. I would burn you if you should die.
David Bowie mit Amalapura. Gewünscht hat sich das Annette Hess, unser heutiger Gast, die Drehbuchautorin. Frau Hess, wir haben gerade schon ein bisschen über Weißensee gesprochen, über diese erfolgreiche Serie, die bisher 3 Staffeln hatte. Frau Hess, Sie haben Sie geschrieben, kommen aus Westdeutschland. Wie haben Sie denn die DDR-Verhältnisse der 80er Jahre recherchiert?
Also die hatte ich ja quasi mit dieser Fernsehmuttermilch aufgesogen. Also
durch Polizeiruf 110.
Genau, dadurch, dass ich so früh DDR-Fernsehen geguckt habe, habe ich, glaube ich, ein bisschen diesen Duktus drauf gehabt, die Atmosphäre drauf gehabt. Dann gab es 2, 3 Besuche bei Verwandten in Ost-Berlin, also als ich 13 war, 14. Mit der Klasse sind wir dann auch in Berlin gewesen mit Ausflug nach Ost-Berlin. Und da, also, Da müsste man sehr stumpf sein, um nicht ganz schnell diese Atmosphäre aufzunehmen. Und da, ja, und dann habe ich mich getraut, das zu schreiben. Also, und wurde auch für einen Ossi gehalten. Also der Uwe Kokisch zum Beispiel hätte geschworen.
Der Schauspieler.
Genau, der den Hans Kupfer spielt, geschworen nach der Lektüre der Drehbücher, dass ich aus dem Osten bin. Das ist natürlich ein totales Kompliment. Ich habe hinterher auch viele Briefe, E-Mails bekommen, also von Leuten, die gesagt haben, Mensch, wie bei uns zu Hause. Also was ich erschreckend fand natürlich, weil ich habe es ja verdichtet. So, und dass die gesagt haben, das ist ja wie in unserer Familie gewesen.
Besseres Lob kann man ja nicht kriegen.
Nee.
Dass sie die Authentizität herstellen konnten. Sie haben die erste Staffel geschrieben, eigentlich auch die zweite, nur drei Teile der dritten. Da hat der Regisseur Friedemann Fromm mitgeschrieben. Kurz gefragt, gab es Streit?
Also Streit, ich würde sagen kreative Auseinandersetzungen. Mhm. Und dann war ich einfach mit dem Stoff auch fertig. Also da mit dem Mauerfall war für mich, war ja im wahrsten Sinne des Wortes, die DDR weg. Und dann hat mich die Serie nicht mehr interessiert.
Obwohl es eine vierte Staffel geben
wird, ja,
da sind
sie
raus.
Ja, die wird gedreht gerade. Mhm. Die sind aktuell im Dreh und ich bin sehr gespannt natürlich. Also ich freue mich auch, weil ich überhaupt nicht weiß, was da kommt. Also das zum ersten Mal kann ich das auch mal als Zuschauer angucken.
Das ist ja komisch. Sie sehen dann bald ihre Figuren, die etwas spielen, was sie nicht geschrieben haben. Ist das nicht seltsam?
Weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ja, wahrscheinlich. Also was heißt seltsam? Die Schauspieler haben sich auch schon sehr so identifiziert mit den Figuren. Also dass da jetzt keine Ausreißer sein werden, dass ich sage, Mensch, das hätte der nie gemacht, so hätte der sich nie entwickelt. Das glaube ich nicht. Also dazu ist ja auch der Friedemann Fromm von Anfang an dabei und kennt die Geschichten. Und also ich glaube, dass das gut wird.
Als wir das erste Mal telefoniert haben, da erzählten sie mir ganz erfreut, bald nächstes Jahr, 2018, erscheint mein erster Roman. Und sie haben mir das Gefühl vermittelt, dass es viel leichter für sie ist, mit dem Verlagslektor zu arbeiten, als im Haifischbecken der Fernsehproduktion. So hatte ich den Eindruck, stimmt das?
Also der Respekt im Verlagswesen einem Autor gegenüber ist ja überhaupt kein Vergleich mit dem beim Fernsehen, dem Drehbuchautor. Also es ist ja auch das Publikum nimmt ja auch Autoren wahr als Persönlichkeiten und das schlägt sich da nieder. Es kommt jetzt zu einem Zeitpunkt mit dem Roman, das wollte ich schon immer machen, gerade als ich besonders frustriert war als Drehbuchautorin, eben weil ich nicht gesehen wurde und meine Entscheidungen nicht niemanden interessierten oder meine Wünsche. Und inzwischen habe ich mir aber wirklich auch so eine Position erarbeitet, zum Beispiel bei Kudamm 56 haben wir gleich gesagt, ich habe eine Agentin, die sich darum kümmert, dass ich solche Vertragsbedingungen habe, dass ich eben mitentscheiden darf, wer da Regie macht, wer besetzt wird, wie das aussieht. Und das war eine völlig andere Produktion. Also ich bin jetzt, also Showrunner ist auch so ein dehnbarer Begriff, aber eben gestalterisch bis zum Schluss dabei, bis zum letzten Schnitt. Haben wir noch eine Woche vor Ausstrahlung, haben wir noch die Töne gemischt und da bin ich jetzt eigentlich auch in dem Metier Drehbuchautorin an einem Punkt angekommen, wo ich sage, geiler Beruf. Macht ganz großen Spaß. Und auch mit dem Regisseur Sven Dose ist eine großartige Zusammenarbeit. Wir ziehen wirklich an einem Strang. Wir gucken uns immer nur an, wenn es wieder heißt, das muss billiger oder das muss weg. Und also das macht Spaß.
Ja, weil Sie jetzt mehr Macht auch haben auf das Projekt bezogen.
Ja, natürlich. Mhm. Also Macht klingt ja immer so wahnsinnig negativ, aber so eine ja gestalterische Macht, also die, dass alle wissen, irgendwie ich habe natürlich den besten Überblick über die Figuren, über die Geschichte, weil ich beschäftige mich seit 5 Jahren damit und die anderen Leute vielleicht seit 3 Monaten oder.
Dann machen Sie doch gleich auch die Regie.
Nee, das ist mir zu anstrengend. Also diese Frage kam natürlich zwischendurch auch immer mal wieder auf, will ich das? Und wenn ich da aber diese Logistik sehe und diese riesen Haufen an permanenten Kompromissen jeden Tag, also da muss man ganz starke Nerven haben, glaube ich. Und man muss ja Sachen auch schnell machen. Also so, ja, wir haben jetzt nur noch 3 Minuten für diese Szene, dann huddelt man das da so durch. Das wäre ja gar nichts für mich. Weil wenn eine Szene für mich nicht stimmt, dann fummel ich da Stunden dran rum als Autorin und dann bin ich zufrieden. Ja, dann sage ich ja so, genauso und nicht anders. Und das könnte ich ja dann nämlich. Ich müsste mich ja dann dauernd mit dem Zweit-, Dritt-, Viertbesten zwischendurch. Nee, Und dann dieses Warten und Aufbauen und Regen und die, also es ist ja auch so ein Riesenunterfangen. Ich würde es gerne machen wie Bergmann mit 10 Leuten, ne? Also irgendwie 3 Darsteller und der Rest, einer hält die Kamera.
Worum wird es denn eigentlich in Ihrem Roman gehen?
Der Roman ist baut auch auf einer Idee für eine Fernsehserie. Und da gibt es eben auch diese Konzeption, die ich jetzt umarbeite. Und die Geschichte spielt eben Frankfurt 1963 und die Hauptfigur ist eine 24-jährige junge Frau, die Dolmetscherin ist für Polnisch. Und die durch Zufall, weil jemand ausfällt, gerät sie eben in den Auschwitz-Prozess, der stattfand zu der Zeit, begann und dann 2 Jahre in Frankfurt stattgefunden hat. Und sie weiß, wie die jungen Leute damals, sie weiß natürlich, Auschwitz war irgendwie was ganz Schlimmes da in Polen. Aber die Gesellschaft wollte ja überhaupt keine Aufarbeitung. Also dieser Prozess war ja auch nicht gewollt. Und sie geht als Dolmetscherin da rein. Ihre Eltern sind da auch widerständig und sagen, warum soll man diesen alten Kram wieder aufwärmen? Und durchlebt eben diesen Prozess und der Leser mit ihr. Und das Schöne ist eben, und deshalb freue ich mich eigentlich, dass es jetzt ein Roman wird, weil ich da ja sehr viel mit Sprache machen kann. Dadurch, dass sie es übersetzt, die Aussagen der Zeugen, der ehemaligen Häftlinge, geht das ja quasi im wahrsten Sinne des Wortes durch sie durch, ja. Diese Geschichten.
Mit Worten arbeiten, das tun sie auch sonst. Aber wie anders ist Romanschreiben im Verhältnis zum Drehbuchschreiben? Ist das so wie LKW fahren und PKW fahren?
Oh Gott, dann eher Bobbycar und 10-Tonner oder so. Also
das Was ist, ist Bobbycar der Roman?
Nein, Bobbycar ist natürlich das. Also ich, für mich ist, glaube ich, das Bild, also man hat so ein Ruderboot und ist auf einem Feuerlöschteich von so einer Ober von 10x10 Metern vielleicht. Das ist Drehbuchschreiben. Auf diesem Feuerlöschteich kann man natürlich auch alle, man auch den Untergang der Titanic nachstellen. Aber es ist eben beengt und man stößt, wenn man richtig anfängt zu rudern, wops, ist man wieder hier an der Wand, wops, da und so.
Die Beschränkung. Genau. Der Roman ist der Ozean.
Der Ozean, der absolute Ozean. Und wo man auch echt eher so Osterinseln und die nächste ist so 8000 Kilometer weit weg.
Sehr schönes Bild. Kann man denn als Drehbuchautor in Deutschland reich werden?
Nee, also reich nicht. Nee. Das, weil man hat ja auch nur eine beschränkte Kapazität. Was kann ich schreiben im Jahr, wenn ich es ordentlich machen will? 3x90 deshalb, weil die Zeit begrenzt ist.
Also wenn wir jetzt wirklich mal in die großen Filmländer gucken, wie USA oder auch nach England, da ist ja auch der Machtfaktor der Drehbuchautoren scheinbar ein anderer. Man hört ja ab und zu, dass es Streiks gibt der Drehbuchautoren in USA, in Hollywood, und dann ruht auch der Betrieb. Wäre das in Deutschland denkbar?
Nee, leider nicht. Weil es bei uns eben nicht diesen Zwang gibt, in den Verband zu gehen. Das ist freiwillig und ein Verband, in dem nur irgendwie ein Drittel, schätze ich jetzt mal, der Drehbuchautoren drin ist, der hat natürlich überhaupt keine Macht. Also wir können ja streiken, geht nicht, der kann sich immer ein bisschen beschweren oder mal irgendwie eine Pressemeldung machen. Aber
und in den USA muss man Mitglied sein?
Ja, sobald man ein veröffentlichtes Drehbuch irgendwo hat, muss man da reingehen.
Aber
diese Writers Guild.
Sie organisieren sich trotzdem. Sie sagten, es wird ja besser, dass die Situation der Drehbuchautoren. Was ist jetzt neu?
Das Neue ist, dass natürlich durch diese ganzen Serien, die jetzt kommen, also eben die Drehbuchautoren aufgestiegen sind zu den Romanautoren unserer Zeit. Also das sind ja Romane, die da erzählt werden, an denen die Zuschauer dranbleiben, wo die Zuschauer in Welten versinken. Und dadurch steigt die Anerkennung der Autoren. Also immer mehr Zuschauer wissen, was Drehbuchautoren eigentlich sind. Und das merken wir einfach auch, also in der, wie mit uns umgegangen wird.
Der berühmte Anruf aus Hollywood, wartet man da wirklich auch mal drauf?
Also bei mir ist es eher andersrum. Also A, habe ich Flugangst. Deshalb wird das bei mir nie was mit Hollywood. Ich da gar nicht hinfliegen kann. Und das Zweite ist, dass ich ja eher andersrum mache. Ich arbeite sehr gern für den deutschen Markt. Und wir gucken ja dann immer mit Nico Hofmann oder so. Ist das auch international verkaufsfähig? Klar, die rennen ja mit Kudamm und so. Das läuft ja auch weltweit. Also die rennen ja auch zu diesen Messen in Cannes und verkaufen das da. Und ein aber noch wichtiger Aspekt ist wirklich die Sprache. Also ich möchte nicht auf Englisch schreiben, weil mir die Sprache so wichtig ist und ich mich sofort unsicher fühle oder viel zu lange bräuchte, um nach dem richtigen Wort, ich brauche ja auf Deutsch schon ewig, um manchmal das richtige Wort zu finden, das dann noch auf Englisch. Das ist nichts für mich.
Ich mache Ihnen jetzt trotzdem mal ein Angebot. Sie dürfen jetzt eine Folge des Weltserienerfolgs Game of Thrones schreiben. Schlagen Sie ein?
Nee.
Wegen
Nein,
Englisch.
Nein, tut mir leid. Nee. Wegen Englisch und auch, ich wüsste nicht, was das für mich für ein Gewinn wäre. Also da wäre ich ja auch einer von vielen da. Ich müsste mit einem wahnsinnigen Diktat an Figuren folgen. Also da setze ich mich lieber hin und denke mir aus, so, was ist die nächste geile Serie, die ich nach Kudamm jetzt mir ausdenke. Also das Tolle ist ja, dass sie mir aus der Hand gerissen wird im Moment. Also ich mache jetzt mal toi, toi, toi auf Holz klopfen. Also ich bin ja schon in einer tollen Position.
Sie haben hier einen Status und bei Game of Thrones wären Sie eine von
ja,
vielen.
Ja, genau.
Das,
ja.
Ist, das würden sich gar, ja. nicht, würden sich gar nicht mehr antun.
Nee, und vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob es so Fantasy. Ich mag zwar die Serie sehr, also ich habe nur die ersten beiden Staffeln geguckt, die fand ich großartig. Aber ich glaube, das ist auch nicht so mein Metier. Also ich glaube, da wäre ich auch nicht gut.
Gut, ich habe sie versucht zu verlocken, sie haben es nicht
Haben Sie den Vertrag unterm Tisch? Oder?
Ja, aber der ist jetzt zerrissen. Also. Aber eine Serie Amazon oder Netflix, für die zu arbeiten und jetzt nicht für das sozusagen private Fernsehen oder das Öffentlich-Rechtliche, das könnte sie schon reizen.
Also das muss mich sogar reizen, mhm. weil es dahin geht natürlich. Also
der Markt verändert sich.
Ja, also wir müssen für diesen Markt denken, produzieren, schreiben. Und ich habe mich auch jetzt bei der Berlinale mit dem Oberchef von Netflix natürlich getroffen aus Amerika. Und der kam dann gleich so mit so einem Assistenten, mit so einem Blog, so, was haben Sie denn für Ideen? Und der schrieb das dann immer mit, wo ich dachte, na, schreibt er das mit und dann machen die es jetzt drüben oder
aha,
was? Ne?
Aha.
Da bin ich inzwischen aber auch zum Glück angstfrei, weil dann sollen sie es doch machen, weil dann kommt bei mir eine nächste Idee. Also da habe ich keine Angst mehr, dass mir da Ideen weggenommen werden. Und ich habe zwei Sachen, also eine, die ich mit Konstantin Film, Oliver Berben im Writers Room entwickle, eine Serie aufgrund eines...
Was ist Writers Room?
Das ist eine, da treffen sich mehrere Autoren zusammen in einem Raum und schreiben zusammen. Und bei großen Serien, die entstehen alle im Writers Room. Also es gibt so einen Head-Autor, der natürlich sagt, wo es lang geht, künstlerisch, also der auch Leute reinholt in diesen Writers Room. Allein aufgrund der Masse an Folgen geht das gar nicht anders. Kann das gar nicht einer alleine schreiben. Also wie bei irgendwie Breaking Bad oder so. Ne? Und eben auch Game of Thrones. Und da habe ich gerade jetzt letztes Wochenende haben wir uns zum ersten Mal getroffen in diesem Writers Room. Und das ist ein Projekt, was international sicherlich Interesse auslösen wird. Ich darf das jetzt noch nicht sagen, weil das Konstantin selber lancieren will. Und dasselbe mache ich mit drei Kolleginnen zusammen. Also wir sind alle so ein Alter, so um die 50. Eine ist etwas jünger. Wir haben uns jetzt zu einer Firma zusammengeschlossen, auch ganz frisch.
Um stärker aufzutreten?
Genau, und zwar Dramatic Writers mit A heißen wir. Und wir haben auch ein Serienprojekt, was auch definitiv nicht fürs ZDF oder ARD denkbar ist. Also als Co-Produzent dann vielleicht oder ZDF Neo ist ja auch so ein Sender, der sich anfängt, sehr innovativ aufzustellen, ganz tolle Sachen zu machen. Also, aber erstmal ist das, denken wir da eher an Amazon oder Sky mit dem, was wir da vorhaben.
Dass Sie denen quasi anbieten.
Ja.
Mhm. Ja. Dürfen Sie denn über ein Projekt zum Schluss noch reden, inhaltlich auch, woran Sie arbeiten? Kommt jetzt Kudamm 56 die Nachfolge? Serie?
Also was ich ja schon sagte, ist dieses Gesche Gottfried, wo
Richtig.
Ich auch gerade heute Morgen am Schreibtisch noch rumgewirkt habe. Und das zweite ist im Kudamm 59.
Ah, 59.
Und da sind wir ja gerade brutal in der Vorbereitung. Wir drehen ab dem 26.06. Alle sind vorher schon am Durchdrehen. Jetzt geht es eben um Geld und Szenen raus und geht nicht. Und auch zu viele Autos, zu viele Komparsen. Und da ich da ja auch sowas wie Showrunner bin, kommunizieren wir den ganzen Tag. Wir werden ein kleines Kind haben, was jetzt gecastet wurde. Ganz niedliche Casting-Videos. Das wird hoffentlich im März ungefähr nächsten Jahres dann kommen. Auch nochmal drei Teile.
Kudamm 59 dann im ZDF.
Wieder. Genau.
Mhm. In Ihrem Arbeitszimmer steht ein Spruch von Ingmar Bergman. Ich habe diesen Film in 3 Monaten geschrieben. Ich habe ihn in 4 Monaten gedreht. Aber ich benötige für ihn ein ganzes Leben voll Erfahrungen. Ist das Ihr Leitspruch?
Ja, das knüpft ja ein bisschen an dieses so, man muss, was kann man eigentlich erzählen, Sachen erzählen, die man nicht erlebt hat. Und ich merke, also das Älterwerden ist für Drehbuchautoren und Autoren super, weil ich natürlich die ganzen Erfahrungen alles mitnehmen kann. Also mit meinen Figuren da jetzt bei Kudamm, bei den 80-Jährigen weiß ich es noch nicht, kann ich nur meine Eltern beobachten. Aber die Jüngeren, ich kenne ja jede Lebensphase. Ich weiß, wie Pubertät geht. Ich weiß, wie erste Liebe. Ich weiß, wie erstes Verlobung und so. Ich habe das ja alles, beruflicher Erfolg, Misserfolg. Das ist toll. Also das ist ein wahnsinniger Fundus, aus dem man dann da beim Schreiben schöpfen. Man muss es sich nur merken. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, die wissen gar nicht mehr, wie es war, als sie in der Pubertät waren. Also man muss es frisch halten, wie Räume, die man immer wieder sauber macht und wo nicht die Tür quietscht oder man kommt rein und überall ist eine Staubschicht und man kann es nicht mehr so richtig erkennen, was die Farbe vom Bett ist. Also man muss es natürlich auch pflegen, diese Erinnerung.
Was für ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Das war unsere heutige Zwischentöne-Sendung mit der Drehbuchautorin Annette Hess. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und jetzt hören wir zum Schluss noch eine Musik, die sich Annette Hess gewünscht hat, auch weil sie sie selbst auf dem Klavier spielen kann. Abend auf dem Lande von Béla Bartók, interpretiert von Babette Hierholzer. Schön und schlicht und etwas romantisch. Danke Ihnen fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.